Damit kommen wir in die nächste Fragerunde. Ich will aber vorab begrüßen Frau Professor Dr. Epiney aus Fribourg, Schweiz, Direktorin am Institut für Europarecht. Wir freuen uns, dass Sie jetzt auch hier sein können. Vielen Dank. Mir liegen jetzt für diesen Fragenkomplex noch 8 Wortmeldungen vor. Ich schlage vor, wenn Sie einverstanden sind, dass wir dies in einer Runde abarbeiten. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann darf ich aufrufen als ersten Fragesteller Herrn Dr. Schnappauf, Staatsminister Bayern. Bitte schön, Herr Dr. Schnappauf.
Herr Vorsitzender, ich wollte gerne noch einmal das Thema Umweltgesetzbuch und Abweichungsrecht aufnehmen. Ich hatte mir, und dazu eine Frage an Herrn Gerhards richten, ich hatte mir in Bayern im Umweltministerium mal aufzeigen lassen, was sind denn die praktischen Möglichkeiten des Abweichungsrechts. Und habe hier für die verschiedenen Bereiche Wasser, Naturschutz etc. Viele Beispiele, die im Grunde Detaillierungen sind. Es sind nicht die großen substanziellen Themen, wo abgewichen wird. Wenn ich jetzt Herrn Schrader gehört habe, Sie haben gesagt, es ist ein breites Feld, so wörtlich, mit vielen Unklarheiten. Da haben Sie das Beispiel Radfahren über die Ländergrenzen angesprochen. Dann wäre ich dankbar, Herr Gerhards, wenn Sie als Vorsitzender der Projektgruppe Umweltrecht nochmal dazu ganz dezidiert Stellung nehmen könnten, was denn die Abweichungsrechte in der Praxis, in der Lebenswirklichkeit Deutschlands und der 16 Länder dann in Zukunft bedeuten können. Denn wenn ich das sehe, dass hier ein Land zum Beispiel festlegen kann, ob es eine generelle Planung für Landschaftspläne in den Kommunen macht oder ob es an bestimmte Kriterien gebunden wird, ob ein Wasserbuch generell geführt wird oder ob es alternative Modelle gibt, dann sind das für mich eigentlich praktische, konkrete, detaillierte Punkte, die sich aus der Örtlichkeit, aus der jeweiligen Situation ergeben. Aber die Grundsatzfragen, die Generallinien deutscher Umweltpolitik werden festgelegt im UGB und sind auch abweichungsfest, sodass, glaube ich, da nicht so eine Grundsatzdiskussion jetzt sich entspinnen darf, aus meiner bisherigen Einschätzung. Deshalb frage ich Sie nochmal als Vorsitzender der Projektgruppe. Eine Grundsatzdiskussion, sondern es ist doch im Grunde sachgerecht ist, wenn die, die näher dran sind an einer örtlichen Thematik, dass die auch die Verantwortung dafür übernehmen, so wie es vorhin der Präsident Glück gesagt hat, dass dann auch der Bürger erkennt, das Parlament, zum Beispiel also in München, hat entschieden, das Wasserbuch so und so zu führen oder hat entschieden, dass ein Landschaftsplan gemacht werden muss oder dass es hier eine Ausnahme davon gibt und damit auch, glaube ich, mehr Transparenz und mehr Vertrauen ist, weil wir Länder leiden eigentlich, ja, bin am Ende, wir Länder leiden eigentlich darunter, dass nicht klar ist für den Bürger, wer trägt am Ende Verantwortung. Wir sind heute zu 80% nach meiner Übersicht gebunden an europäisches Recht. Und wenn wir hier Klarheit schaffen können, wer zuständig ist, dann glaube ich, ist das auch sachgerecht. Deshalb wäre ich dankbar, wenn Sie nochmal konkret darstellen könnten, welche Punkte sind es, die dann am Ende ganz konkret in der Umweltpolitik in die praktische Regelungskompetenz der Länder fallen.
Vielen Dank. Jetzt Herr Kollege Bülow für die SPD-Fraktion.
Okay, Herr Vorsitzender, ich habe eine Frage an Professor Koch. Noch einmal bezüglich, es gibt das Recht der Wirtschaft. Und es gab Ausführungen auch bei uns im Umweltausschuss Bezug auf das Recht der Umwelt. Vielleicht könnten Sie da noch mal Ausführungen machen, welche Auswirkungen das hätte und wie das den Prozess beeinflussen würde. Dann habe ich eine Frage an Frau Dr. Zier. Und zwar hat Herr Glück heute Morgen ausgeführt, dass die Umweltbewegung ja teilweise an den Kommunen vor Ort stattfinden würde und damit eigentlich, so wenn ich ihn richtig verstanden habe, gesagt, dass deswegen Gesetzgebung vor allen Dingen im Land gut aufgehoben ist. Nun kenne ich keinen Umweltverband, der nicht Kritik an diesem an die bisherigen Forderungen oder Änderungen bringt. Vielleicht kann Frau Zier sagen, aus Ihrer Erfahrung, ob es eben sinnvoll ist, in bestimmten Bereichen eben da wirklich drauf zu hören, was vor Ort passiert, oder eben nicht sagt, in welchen Bereichen, und ich denke, wir haben einige angesprochen heute, es eben sinnvoll ist, dann eben auch auf Bundesebene bestimmte Vorgaben zu machen.
Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt fragt Herr Kollege Heilmann für die Fraktion Die Linke.
Ich hatte meinen Fragezettel allerdings zum Themenkomplex 2 abgegeben. Das hatte ich hinten auch angekündigt.
Dann stellen wir das zurück und dann machen Sie das in der nächsten Runde, würde ich vorschlagen.
Ja, also ich... Ja?
Das war mir nicht bekannt.
Wir hatten ja verabredet, hier einen bestimmten Themenkomplex
abzuarbeiten. Ja, das ist ja gut, das zu sagen. Dann steht, wusste ich jetzt nicht. Dann rufe ich auf Herrn Kollegen Petzold für die CDU-CSU-Fraktion.
Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine Frage richtet sich an die Praktiker unter den Sachverständigen, also an den Herrn Landtagspräsident Glück und an den Herrn Minister AD Gerhardt. Die überwiegende Zahl der Sachverständigen haben in ihren Gutachten auch von denen, gerade von den Sachverständigen, die sich positiv gegenüber der Gesamtreform geäußert haben, Zweifel an den geplanten Regelungen, insbesondere für die Abfallwirtschaft, Erforderlichkeitsklausel und Naturschutzabweichungsrecht geäußert. Meine Herren, sind Sie der Auffassung, dass eine Korrektur in diesen Bereichen der Gesamtreform oder in der Gesamtreform zu Brüchen führen würde, die schwerwiegend sind? Und wenn ja, wäre nach Ihrer Ansicht dann doch in einem gewissen Maße Änderungen möglich. Welche drei wichtigen Änderungen sehen Sie als Möglichkeit, gerade in der Frage des Abweichungsrechts und der Erforderlichkeitsklausel?
Vielen Dank. Jetzt der Kollege Bollmann für die SPD-Fraktion.
Ja, ich habe eine Frage an Professor Koch. Und zwar erstens, welche Auswirkungen hat die Abweichungsklausel auf das bestehende Abfallrecht? Und zweitens, gefährdet unterschiedliche Behandlung von Abfallrecht und Emissionsschutzrecht die Kohärenz von den miteinander verknüpften Maßnahmen? Danke.
Vielen Dank. Jetzt der Kollege Liebing für die Unionsfraktion.
Meine Damen und Herren, meine Frage richtet sich an Professor Klöpfer. Und zwar möchte ich einen Vorschlag des Landes Schleswig-Holstein ansprechen. Die Landesregierung schlägt vor, den Katalog der abweichungsfesten Kerne zu erweitern auf, ich zitiere, vorhabenbezogene Regelungen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und der Verträglichkeitsprüfung. Und mit Blick auf das unstrittige Ziel einer integrierten Vorhabengenehmigung würde mich Ihre Einschätzung zu diesem Vorschlag interessieren, ob dies eher eine zwingende Voraussetzung ist, um dieses Ziel zu erreichen, ob Sie es für hilfreich einschätzen oder als störend, oder ob eine solche Erweiterung des abweichungsfesten Kernes das Grundkonzept der Abweichungsgesetzgebung und dieses Parts der Föderalismusreform infrage stellt, oder ob dies eher eine graduelle Verschiebung ist. Danke.
Vielen Dank, Herr Kollege Schmidt für die SPD-Fraktion.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Rutting. Herr Professor Rutting, wir haben ja grundsätzlich das Ziel, dass die Föderalismusreform für mehr Rechtssicherheit und Rechtsklarheit sorgen soll. Und deshalb fand ich Ihren Vorschlag, nämlich ein Notifikationsverfahren einzuführen, sehr interessant. Ich möchte Sie bitten, diesen Vorschlag, dieses Verfahren noch etwas breiter zu erläutern und verständlich zu machen. Ich hätte eine zweite Frage an Herrn Dr. Koch. Herr Koch, ich wollte Sie fragen, wie Sie es einschätzen, ob jetzt der vorliegende Vorschlag der Kommission auch in Richtung Klimaschutz positive Veränderungen bringen würde, oder wie sieht Ihre Einschätzung aus im Zusammenhang mit großer Aufgabe Klimaschutz, Klimaproblematik?
Vielen Dank, Herr Kollege Schmidt. Jetzt abschließend Herr Kollege Göppel für die CDU-CSU-Fraktion.
An Professor Klöpfer und Herrn Schmidt-Jorzig. Ausgehend von Ihrer Bemerkung, Herr Professor Schmidt-Jorzig, dass nicht das gilt, was die Abgeordneten gemeint haben, sondern das, was wirklich im Text steht. Herr Klöpfer, Sie sagten, Abweichungen sind punktuell möglich. Im Gesetzestext steht aber, Abweichung auf folgenden Gebieten ist möglich. Und deshalb die Frage an Sie, ist eine integrierte Vorhabensgenehmigung und die Sicherung des Verursacherprinzips bei Eingriffen in die Natur, also die Ausgleichspflicht, wirklich gewährleistet unter diesen Formulierungen? Oder kann es sein, wie einer der Kollegen in seiner Frage vermutet hat, dass zum Beispiel die Eingriffsregelung im Wege der Abweichung ausgesetzt werden könnte?
Vielen Dank, Herr Kollege Göppel. Wir gehen jetzt in die Antwortrunde und ich rufe auf Herrn Kollegen Gerhards auf die Fragen von Herrn Petzold und Herrn Staatsminister Schnapp auf.
So, jetzt geht's. Dankeschön. Ich will zunächst auf die Fragen von Herrn Petzold antworten. Ich habe sie so verstanden, als ob ich mir vorstellen könnte, dass die Vorschläge zu zwei Abweichungen sinnvoll seien, aus meiner Erfahrung. Das eine war die Frage, ob man dem Vorschlag von Herrn Klöpfer näher treten sollte, im Bereich der Abfallwirtschaft das jetzige Konstrukt zu ändern und zu sagen, wir verzichten auf die Erforderlichkeit. Dafür gibt es aber ein Abweichungsrecht. Ich habe vorhin schon deutlich gemacht, dass ich das für mindestens überlegenswerten Vorschlag halte, jedenfalls zur Klarheit beiträgt und sich auch einfügen würde in die übrigen Regelungen zu den Sachbereichen des Umweltrechts. Das sollte man mindestens ernsthaft erwägen. Das halte ich für ganz vernünftig. Das Zweite, so habe ich Sie verstanden, ist die Frage, ob die Regelungen, dass die Grundsätze des Naturschutzes und was da noch dahinter kommt, aber insbesondere die Grundsätze des Naturschutzes, dass diese abweichungsfest seien, ob das praktikabel ist, handhabbar ist. So, jetzt will ich mal andersrum sagen, wie wollen Sie es besser in der Verfassung schreiben? Es hat wenig Sinn, Detailregelungen, die schon im Gesetz schwierig zu formulieren sind, in einer Verfassung reinzuschreiben. Das abschreckendste Beispiel, wie sowas aussieht, ist der Artikel 23. So, da habe ich auch mitgestrickt, deshalb kann ich das ruhig so sagen. Es ist ein abschreckendes Beispiel. Man sollte gar nicht versuchen, das, was sich im Laufe der Jahre auch anders entwickeln kann, im Detail durch auch nach dem Verfassungsgesetzgeber vorzugehen, sondern man muss eine gewisse Freiheit lassen, hoffen, dass sich das zurechtschüttelt. Und sei es, dass die Rechtsprechung einmal reinschlagen muss. Ich glaube aber nicht, dass das so kompliziert ist. Das meiste von dem, was sich hinter diesem Begriff versteckt, ist ziemlich schnell handhabbar. Und da wird man eine Einigung finden, muss man notfalls ins Gesetz reinschreiben und dann wird sich das regeln. Das ist besser, als zu versuchen, eine Verfassung so zu machen, dass man nach 10 Jahren fragt, wie konnten wir das so reinschreiben. Deshalb glaube ich, dass man den ersten Teil, den ersten näher treten sollte, beim zweiten sollte man die Finger davon lassen. Ist am Ende wahrscheinlich schädlicher, gut gemeint, aber eher schädlicher. Zu der Frage vom Kollegen Schnapp auf, was das in der Praxis heißt. Wir haben in der Arbeitsgruppe, in der Projektgruppe Umwelt nicht über die großen Linien diskutiert, dass von denen abgewichen werden sollte, ganz eindeutig. Wir hatten deshalb von Anfang an viel Sympathie für den Vorschlag aus dem Saarland, der sich jetzt auch wiederfindet zum Wasserrecht, dass man sagt, was anlagenbezogen ist, was stoffbezogen ist, muss raus. Da dürfen die Länder nicht dran. Wir brauchen ein medienübergreifendes Umweltrecht und da hat es gar keinen Sinn, dass alles dieses, was über die Landesgrenzen hinausgeht, Regelungsbestandteil für die Landtage sein kann. Aber, da sind wir wieder beim regionalen Ansatzpunkt, wir haben gesagt, es gibt eine ganze Menge Regelungen, auch das, was Sie genannt haben und weitere Beispiele. Aber Ihre reichen völlig aus, um das deutlich zu machen. Das sind alles Dinge, wie mache ich das denn vor Ort? Muss ich das in München so machen wie in Nürnberg, haben Sie vorhin gesagt? Muss ich das in Hamburg so machen wie in Köln? Und muss ich das nicht im Sauerland vielleicht ganz anders machen dürfen als in Bielefeld? Weil die Strukturen andere sind. Das hat was mit räumlichen Gegebenheiten zu tun, auch mit einem unterschiedlichen Behördenaufbau. Und das Zusammentragen, die Integration von Verfahrensschritten in einer Kleinbehördeneinheit kann ich ganz anders gestalten, als wenn ich Riesenapparate habe, eine Millionenstadt in der Größe von Köln oder von München. Hat ganz andere Integrationsaufwände zunächst mal als im kleinen Landratsamt oder in einem Landkreis von 200.000 Einwohnern. Manche werden ja schon froh, wenn sie so groß wären. Das heißt, die Frage, wie ich das mache, auch ob ich das auf der regionalen Ebene ansiedle, beim Land oder bei Zwischenebene und in der Kommune, das sollte man bitte den Ländern überlassen. Das ändert alles nichts daran, dass die Inhalte dessen, was geprüft wird, einheitlich geregelt werden müssen und dass das Abweichungsrecht, wenn man das auch insoweit zulässt, unter dem Begründungszwang steht, den gerade der Kollege Glück ein paar Mal genannt hat. Welcher Landtag traut sich denn zuzusagen, er bleibt unter Standards, die bisher bundesweit anerkannt sind oder die in anderen Ländern gewesen sind? Es geht aber nicht nur um eine Abweichung nach unten und nicht nur um eine Abweichung nach oben. Eins will ich auch sagen, was in dieser Diskussion heute wieder sehr deutlich wird, was ich dazu beitragen will, weil es was mit Praxis zu tun hat. Hier reden überwiegend in Umweltpolitik engagierte Sachverständige und Abgeordnete und Leute, die damit zu tun haben. Und man kann dazu neigen, in einem Tunnelblick das für den wichtigsten Punkt der Welt zu halten. Und deshalb ist ein starkes Bestreben von denen, die mit der heutigen Umweltgesetzgebung des Bundes im Kern zufrieden sind, zu sagen, lasst uns das mal sicher halten, weil wenn die Länder rankommen, es ja nur nach unten geht und das wollen wir nicht. Das heißt aber im Kern, dass die Definition dessen, was richtig sein soll oder nicht ist, schon abgehakt ist nach dem Motto, das haben wir im Sack, da wollen wir nicht mehr darüber diskutieren. Ich halte es für richtiger, auch unter gesetzgeberischen Gesichtspunkten, dass die Fragen der Abwägung des Umweltschutzes, was wichtiger Belang ist, mit anderen lebenswichtigen Interessen dieser Nation, nicht einmal für immer geregelt ist, nach dem Motto, der Bund hat es gemacht, die Länder kommen da nie wieder dran. Oder es ist versteinert, es kann auch der Bund nicht mehr ändern. Sondern dass man das dem Spiel der Parlamentarier, die jeweils zuständig sind, überlässt. Und da muss es möglich sein, dass man in den Regionen unterschiedlich, aber auch generell die Frage unter Umständen anders justiert. Wie werden Interessen des Umweltschutzes, was immer das ist, auch da kann es ja verschiedene Wege zum gleichen Ziel geben, mit den Zielsetzungen der Wirtschaft, mit den Zielsetzungen von Investoren, mit dem Ziel von freizeitliebenden Menschen, auch mal unterschiedlich definiert werden und nicht ein für alle Mal sichergestellt werden. Und das kann man durchaus den Parlamenten überlassen und muss riskieren, dass die Rückgabe der Kompetenz auf die Länder, ist ja eine Rückgabe, ursprünglich waren das ja alles mal Länderkompetenzen nach dem Gedanken der 72 Folgende der Länder, dass die Rückgabe von Kompetenzen auf die Länderebene dazu führen kann, dass in Einzelfällen die Abweichung oder der Interessenausgleich zwischen Umweltschutz einerseits und allen anderen lebenswichtigen Interessen dieser Nation anders getroffen wird, als das in der Vergangenheit geschehen ist. Das, Entschuldigung, ist eine Zumutung. Dem müssen auch engagierte Umweltpolitiker sich mal zumuten lassen und akzeptieren, dass Landtage das vielleicht mal anders sehen. Es könnte auch sein, dass der Bundestag das in ein paar Jahren anders sehen würde. Und natürlich ist es einfacher, für Interessengruppen einen Ansprechpartner zu haben, den Bund. Es ist immer schwieriger, sich mit 16 auseinandersetzen zu müssen oder mit 17 oder mit 18, wenn ich EU und Bund noch dazu nehme. Natürlich ist das schwieriger, solche Interessen durchzusetzen. Aber Landtage als Parlamente haben die Aufsicht, noch so wichtige Partikularinteressen mit anderen abzugleichen. Und deshalb halte ich das für richtig, dass dieser Interessenausgleich stärker als bisher zurückgegeben wird in die Kompetenz der jeweils zuständigen Parlamente. Und das muss nicht immer der Bund sein. Und das ist die Idee, die hier hintersteht, hinter diesem Regelungswerk, was wir hier haben, nicht nur im Umweltschutz. Ich weiß das wohl. Habe das auch in den letzten Tagen verfolgt, in anderen Bereichen, wie es gewesen ist. Und da kann man ja auch vieles denken. Aber gerade im Umweltschutz ist es besonders relevant, weil es ein besonders wichtiges Thema ist, auch mit besonderem Qualitätsrang für die Verfassung. Und wenn man es hier etwas anders gestalten will, dann soll man es bitte nicht mit dem Verdikt belegen. Das ist alles immer nur ein Downsize nach unten und Dumping. Und man will sich von allen Standards verabschieden. Darum geht es nicht. Es geht darum, um die Frage, wer eigentlich entscheiden soll in dieser Republik, was wichtig ist und wie es miteinander abgeglichen wird.
Vielen Dank, Herr Kollege Gerz. Jetzt hat das Wort Herr Präsident Glück. Ihnen liegt eine Frage des Kollegen Petzold vor.
Zunächst möchte ich sagen, ich kann mich meinem Vorredner anschließen in der Abwägung, wobei es ja unbestritten ist. Es gibt Bereiche im Umweltsektor, die sind nicht in diesen Sektor in der Abwägung, aber die sind sowieso abweichungsfest geregelt, wie Emissionsschutzgesetz, wenn es um Gesundheitsfragen geht und ähnliche Dinge mehr. Das ist ja unbestritten. Und ansonsten halte ich es nicht für notwendig, also an den jetzigen Entwurf etwas zu ändern, auch nicht aus naturschutzfachlicher Sicht beispielsweise. Wenn Landschaftsplanung in Deutschland etwas unterschiedlich gestaltet wird oder Schutzgebietsausweisungen, sehe ich das keinen Anlass zu sagen, das ist irgendwo schädlich. Es gibt aber, wo es sich anbietet, die Dinge individueller zu gestalten, eine zusätzliche Möglichkeit, situationsgerechter zu handeln. Aber natürlich, da braucht man nicht dran vorbeireden. Es geht im Kern dann nochmals um die Frage der Eingriffsregelung, wie diese ausgestaltet ist, inwieweit die durch abweichungsfest ist oder nicht. Es spricht aber auch vieles dafür, dem eine grundsätzliche Flexibilität zu geben. Und ich denke, das sollte in den Nachverhandlungen zur Anhörung nochmal genau abgeklopft werden. Das gilt auch aus meiner Sicht für das Thema Erforderlichkeitsklauseln in der Abfallbeseitigung. Da gibt es für und wider, es zu machen oder nicht zu machen. Muss man nicht unbedingt dogmatisch sehen, aber das Grundgefüge sollte so bleiben aus meiner Sicht, wie es jetzt vorliegt.
Vielen Dank, Herr Kollege Glück. Jetzt Herr Professor Klöpfer auf die Fragen der Kollegen Liebing und Göppel.
Ja, schönen Dank. Frage nach der schleswig-holsteinischen Initiative. Es ist sicherlich kein Aliot, sondern ein graduelles Abweichen. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Es gehört zu dem großen Bereich Wünschenswertes, aber nicht Zwingendes. Die weitere Frage, könnte die Ausgleichsregelung verschwinden? Führt zu der Frage, wie konkret eigentlich diese abweichungsfesten Bestandteile sind. Es hängt maßgeblich vom politischen Willen dann des Bundesgesetzgebers ab. Der muss dann diese neue Kompetenz nutzen und neue Grundsätze feststellen, was sicherlich zu kurz gesprungen wäre zu sagen, wir haben doch eine Grundsatzregelung, § 2 Bundesnaturschutzgesetz, und das ist es mehr oder weniger. Das ist schon nach Auffassung der beteiligten Parlamentarier oder Politiker nicht der Fall, dass man das einfach gleichsetzt. Das heißt also ganz deutliche Frage auf die, ganz deutliche Antwort auf die Frage, wenn der Bundesgesetzgeber der Sache nach dann eine Grundsatzregelung vornimmt über Ausgleichsregelung, muss ausgeglichen werden oder so etwas, dann ist es selbstverständlich von den Ländern zu beachten. Möglich bleibt dann hier wieder eine Detaillierung, das ist aber auch nun nicht das Ende der Welt, sondern es muss dann der politische Wille auf Bundesebene sein, das sozusagen als Grundsatz zu formulieren, und das ist unzweifelhaft möglich.
Vielen Dank, Herr Professor Klöpfer. Jetzt Herr Professor Koch auf die Fragen der Kollegen Bülow, Bollmann und Schmidt.
Ui, das ist ja eine...
Bitte? Sie hatten noch... Ja, das kommt ja noch. Das geht, das, unser Verfahren ist doch ziemlich klar. Das geht jetzt der Reihe der Sachverständigen durch und dann werden die entsprechenden Fragen abgearbeitet.
Ja, vielen Dank. Das ist ja eine ganze Menge. Ich mache es ganz kurz angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Recht der Wirtschaft wurde ich gefragt, wie ich denn zu diesem Kompetenztitel für den Umweltschutz stehe, unter den gegebenen Umständen positiv, mit der maßgeblichen Einschränkung. Recht der Wirtschaft bleibt unter der Erforderlichkeitsklausel, und das haben wir schon mehrfach besprochen, das ist die schlechteste Möglichkeit, Kompetenzen zwischen Bund und Ländern zu verteilen. Punkt. Punkt zwei, wie ist zu beurteilen das Abfallrecht vorm Lichte der Erforderlichkeitsklausel? Darauf hat Herr Klöpfer vorhin schon detailliert einmal auf eine Frage, glaube ich, von Frau Gönner geantwortet. Es ist so, das Kreislaufwirtschaftsgesetz ist nach meiner Erinnerung kurz vor der Verfassungsänderung, die die Erforderlichkeitsklausel brachte, noch durchgekommen. Das ging da um 2-3 Wochen, aber ich meine, mich so zu erinnern, das kann ich aber hier nicht beschwören. Und ob es heute wieder so jetzt mit Modifikation, wenn man daran geht, richtig erlassen werden kann unter der Erforderlichkeitsklausel, ist auch im anlagenbezogenen Bereich zweifelhaft. Das Abfallrecht enthält ja sehr viele Regulierungen auch für die Unternehmen. Und was man da als erforderlich ansieht, ist fragwürdig. Deshalb, wir brauchen da nicht lange rumreden, diese Erforderlichkeitsklausel ist hinderlich bei einem Versuch einer integrierten Vorhabengenehmigung zu schaffen. Und damit ist auch die Antwort auf die Kohärenz gegeben. Nicht? Also ohne Erforderlichkeitsklausel ist es in jedem Fall besser. Wenn ein Abweichungsrecht dort kommen soll, müssen wir aber gleich wieder sagen, ja, und was soll der abweichungsfeste Kern sein? Das müssen wir dann natürlich noch bedenken. Dritter Punkt, wie sehe ich den Klimaschutz gefördert durch die neuen Vorschläge? Im Kern eigentlich nicht. Klimaschutz können wir stützen auf partiell Luftreinhaltung, und das wird von der Erforderlichkeitsklausel freigestellt. Das ist vielleicht ein bisschen Fortschritt. Und stützen auf Recht der Wirtschaft, je nachdem, um was für Maßnahmen es eigentlich geht. Und das unterliegt der Erforderlichkeitsklausel, so wie jetzt auch. Ja, man merkt schon, das lässt nach. Also insofern ist da keine relevante Förderung. Und deshalb gilt ja auch, was verschiedene Sachverständige gesagt haben, wie auch Herr Klöpfer, es wäre eigentlich ein einheitlicher Kompetenztitel Recht der Umwelt wünschenswert. Dass er notwendig ist unbedingt, wie Herr Klöpfer gesagt hat, für ein UGB, das wird man nicht sagen können. Aber die Frage ist, ob Sie wirklich nur verabschieden, was zwingend notwendig ist oder vielleicht auch was nützlich ist.
Vielen Dank, Herr Professor Koch. Jetzt Herr Professor Rutig auf die Frage des Kollegen Schmidt.
Ja, vielen Dank. Das letzte Stichwort charakterisiert meine Ausführungen. Es geht um etwas Nützliches. Aus meiner Sicht bei einem Notifikationsverfahren zunächst das Problem, das sich stellt. Wenn wir Abweichungsrechte in welchem Umfang und Detail auch immer haben, haben wir in diesem Bereich die Lex Posterior-Regel, die zunächst einmal aber auch verlangt, dass wir entscheiden können, von was wird denn jetzt eigentlich abgewichen und was vom Bundesrecht gilt denn trotz der abweichenden Regelung noch weiter. Das Ganze verkompliziert sich, wenn eine der beiden Regelungen später geändert oder aufgehoben wird. Denn dieses Konkurrenzverhältnis führt ja etwa nicht dazu, dass das Bundesrecht für dieses Land dann obsolet ist. Das würde wieder aufleben. Umgekehrt aber auch bei Abänderung einer bundesrechtlichen Regelung möglicherweise wieder eine alte landesrechtliche Abweichungsregelung. Das ist zunächst mal sehr kompliziert, aber eigentlich eine Folge unseres Abweichungsmodells. Und die Lösung daraus, die mir vorgeschwebt hat, gehört unter die Rubrik Nützliches, habe ich im Europarecht im 176 Satz 3 EGV abgeschrieben. Ich habe auch einen Vorschlag formuliert. Das wäre ein Satz für die Verfassung. Die Abweichungsgesetze werden dem Bund unter Hinweis auf die Vorschrift des Bundesgesetzes, von denen abgewichen werden soll, mitgeteilt. Damit verbunden ist, um das klarzustellen, weder ein Prüfungsrecht des Bundes, ob jetzt dieses Abweichungsgesetz dann irgendwelche qualifizierten Anforderungen erfüllt, noch hätte ein Verstoß gegen die Notifikationspflicht die Konsequenz der Verfassungswidrigkeit dieser Norm. Die Einzelheiten, wie man das dann machen kann, haben nichts in der Verfassung verloren. Es wäre dann aber überlegenswert, ob man das nicht einfach gesetzlich in ein immerhin ja auch elektronisch zu führendes Modell einfügen kann, aus dem dann der Rechtsanwender, und Rechtsanwender in diesem Sinne ist der ausländische Investor, der wissen will, was für Anforderungen gelten. Das ist der Rechtsanwalt, der bundesweit umweltberatend tätig sein will, genauso wie der Richter vor Ort, der dann natürlich im jeweils einzelnen Verfahren entscheiden muss, welche Vorschrift anwendbar ist. Das hätte also diese Vorteile, über die Details müsste man sich dann noch Gedanken machen.
Vielen Dank, Herr Professor Rutig. Jetzt Herr Professor Schmidt-Jorzig auf die Frage des Kollegen Göppel.
Herr Göppel, mein Dissens zu dem Kollegen Klöpfer besteht darin, dass die vorgesehenen Abweichungsmöglichkeiten der Länder bei ihm restriktiv und bei mir durchaus extensiv oder jedenfalls unbeschränkt gesehen werden. Und um einen kurzen Einschub, was die verfassungspolitische Einschätzung anbetrifft, vorzunehmen. Ich finde es gut und richtig, dass die Länder dort Abweichungsmöglichkeiten haben und hätte mir gewünscht, man hätte auf die anderen Facetten in dem Feld verzichtet, also etwa Erforderlichkeitsklausel oder ohne Erforderlichkeitsklausel und ohne Abweichungsklausel. Hätte auf diese Varianten auch verzichtet. Also mehr in die Möglichkeiten des 72.3 neu hinein im Umweltrecht als diese anderen diffusen Dinge. Aber weshalb nun in meinen Augen keine, jedenfalls ungeschriebene Reduziertheit dieser Abweichungsmöglichkeiten? Zunächst, der Abweichungsgesetzgebung durch die Länder entzogen ist nur das, was gegenständlich im 72.3 in dieser Aufzählung dort ausdrücklich ausgenommen ist. Also Stichwort Umweltschutz, Stichwort Naturschutz. Naturschutz insgesamt, die Regelungen abweichungsfähig, nur in dem Klammerzusatz die Grundsätze des Naturschutzes nicht. Und hier kommt es darauf an, was ist denn Grundsatz beim Naturschutzrecht und was ist im Übrigen Naturschutzrecht. Da werden wir dann heftige Auslegungsfäden betreiben müssen, die im Endeffekt das Bundesverfassungsgericht klärt. Es gibt dann in der Nummer 5 ja beim Wasserhaushalt auch nochmal so eine ausdrückliche Ausnahme. Und das ist eine Auslegungsfrage. Was denn darüber hinaus, was nicht in diese Ausnahmen hineinfällt, abweichungsfest sein soll, sehe ich eben nicht. Da wird zwar in der Begründung gesprochen, da sei irgendetwas dran abweichungsfest, aber der Text gibt dazu nichts her. Und da gebe ich Ihnen, na schön, ich will nicht sagen hundertprozentige Sicherheit, aber ziemliche Sicherheit, dass sich das Bundesverfassungsgericht von den Dingen da hinten in der Begründung nicht sonderlich beeindrucken lässt. Und wir müssen ja in diesem potenziell streitfähigen Bereich immer damit rechnen, dass die Dinge in Karlsruhe landen. Eine zusätzliche Problematik ist dann das, was wir auf der verfahrensrechtlichen Seite noch an Abweichungsmöglichkeiten haben, also 84.1.4. Und da ist in der Tat putzig, dass man die ausnahmsweisen Abweichungsmöglichkeiten mit einer noch größeren Ausnahme übertrumpfen kann, nämlich wenn der Bund sagt, jetzt dürft ihr doch nicht. Und die Begründung, auch das eigentlich eher für eine Satire, finde ich tunlich, dass der Gesetzgeber sich auf Koalitionsvereinbarungen beruft, als ob die irgendwelche Rechtsquellenqualität hätten. Nur ausnahmsweise darf damit dann abgewichen werden, darf da nicht abgewichen werden, und das eine regelmäßige Ausnahme. Na schön. Hier sage ich Ihnen ausdrücklich, oder hier steht es ja so auch drin, diese regelmäßige Ausnahme von der Ausnahme, was immer das sein mag, ist dann zu allem Unglück auch noch zustimmungsbedürftig im Bundesrat. Was da dran realistisch ist, entzieht sich meiner Kenntnis, fällt in meine große Kategorie Verkomplizierung, jedenfalls nicht in die Kategorie Verklarung. Also man mag ja wünschen, aus der Sicht des Bundesgesetzgebers oder aus der Sicht der Zentralisten, dass möglichst wenig abweichungsfest ist. Aber das, was nicht wirklich in den Klammerzusätzen, was ausgenommen sein soll, im 72.3 neu enthalten ist, ist auch verfassungsrechtlich nicht abweichungsfest. Und da führt, glaube ich, unter Juristen, verfassungspolitisch kann ich da über vieles reden, verfassungsrechtlich nicht viel drumherum. Danke.
Vielen Dank, Herr Kollege Schmidt-Jorzig. Jetzt abschließend Frau Dr. Ziem auf die Frage des Kollegen Bülow.
Ja, erstmal bin ich Ihnen sehr dankbar für die Frage, weil es ist in der Tat so, dass den Umweltverbänden auf einmal Zentralismusbestrebungen vorgeworfen werden in dieser ganzen Debatte. Und ich glaube, das geht an der eigentlichen Auseinandersetzung etwas vorbei. Denn was die Umweltverbände wollen, ist eine starke Umweltverwaltung vor Ort, dass das Umweltrecht auch tatsächlich vollzogen wird. Das ist doch das Problem, was wir haben, die Vollzugsdefizite. Und das ist das, was die Umweltverbände, was die Umwelthilfe, aber auch die anderen Umweltverbände immer kritisieren, wo wir Probleme haben vor Ort. Es sind entweder keine Leute da oder es wird nicht vollzogen und es wird eben noch viel schlimmer. Ich sage es einfach mal so, zumindest in einigen Bundesländern noch, das ist kein Geheimnis. Die Umweltverbände wollen weiterhin diese starke und effektive Umweltverwaltung vor Ort. Wir wollen die Vollzugsdefizite abbauen. Darum geht es natürlich. Aber wir wollen bundeseinheitliche Standards. Und jedes gute Gesetz kennt Ausnahmebestimmungen, kennt Abweichungsmöglichkeiten insofern, dass man auf regionale Besonderheiten Rücksicht nehmen kann. Das sind planerische Instrumente, wie auch immer. Und das ist doch auch nichts Neues, sondern das ist bislang so, dass man dadurch auf regionale Besonderheiten, lokale Besonderheiten Rücksicht nehmen kann in der konkreten Ausgestaltung. Warum soll das auf einmal anders sein? Und von daher hat es hier nichts mit Zentralismus zu tun, sondern wir sagen einfach, wir brauchen einheitliche Standards, die natürlich Ausnahmebestimmungen vorsehen, wenn irgendwo die Strukturen, die natürlich müssen in den Alpen andere planerische Vorgaben oder planerische Umsetzungen sein, als dort, wo wir keine Berge haben. Das ist doch ganz klar. Aber das ermöglicht auch jedes Gesetz, jedes gute Gesetz und das wird auch weiterhin so der Fall sein. Von daher geht es hier nicht um Zentralismus, sondern es geht einerseits um den Vollzug, Abbau der Vollzugsdefizite auf regionaler, lokaler Ebene, aber auf der Ebene darüber, bitte, wollen wir einheitliche Mindeststandards. Und lassen Sie mich eins zum Abschluss sagen, hier wird ja immer betont, was ich außerordentlich begrüße, worüber ich mich sehr freue, dass die Bundesländer nicht die Absicht hätten, irgendwie von Umweltstandards abzuweichen. Warum soll das denn bitte nicht auch so aufgenommen werden? Warum muss denn diese Möglichkeit in einen Föderalismus, in eine Grundgesetzänderung aufgenommen werden? Dann kann ich es doch lassen und ich kann eine klare Regelung machen und sagen, ja, wir wollen einheitliche Standards, wir lassen den Ländern Gestaltungsspielräume für einen Wettbewerb nach oben und dadurch erreichen wir effektiven Umweltschutz und wir erreichen ein modernes Umweltrecht. Warum nicht? Wenn das hier so betont wird, wundere ich mich, warum man es nicht klar einfach im Rahmen dieser Grundgesetzänderung auch so formulieren kann.